Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zu Wissenschaft DRS2. Am Mikrofon Patrick Julin. In Wissenschaft DRS2 widmen wir uns diesen Sommer der Schweizer Spitzenforschung. In einer Sommerserie beleuchten wir 6 sogenannte nationale Forschungsschwerpunkte NFS der Schweiz. Die NFS gehören zu den größten und wichtigsten Forschungsinitiativen der letzten Jahre. Hunderte von Forscherinnen und Forschern sind daran beteiligt. Die Themen gehen von Nanotechnologie bis Finanzwissenschaft, von Krebsforschung bis Demokratietheorie. Rund 250 Millionen Schweizer Franken hat der Bund in die derzeit 20 laufenden NFS investiert in den letzten 4 Jahren. Diese Ausgabe von Wissenschaft DRS2 fokussiert auf den Forschungsschwerpunkt MIX. Die Abkürzung MIX steht für mobile Informations- und Kommunikationssysteme. Rund 40 verschiedene Forschungsgruppen an über einem Dutzend Institutionen sind darin involviert. Ein sehr anschauliches Projekt darunter ist das Projekt Permasens. Perma steht für Permafrost und Sens für Sensor. Ziel von Permasens: das optimale Netzwerk von miniaturisierten Messgeräten entwickeln, ein Netzwerk, das an einem Berggipfel in den Alpen bei Wind und Wetter 3 Jahre lang autonom funktioniert und laufend Daten nach Zürich übermittelt. An Permasens arbeitet unter anderem der Informatiker Jan Beutel. Wir treffen Jan Beutel auf dem Gang im 5. Stock eines ETH-Hochhauses mitten in Zürich.
Wo passiert denn die Forschung?
Die Forschung passiert hauptsächlich in unseren Büros, wo wir jetzt gleich hingehen. Also das ist ein kleiner Computer mit einem integrierten Funkchip, ein Sensorknoten, und der wird programmiert und der sendet dann alle paar Minuten eben die Daten über die Antenne von einem zum anderen.
Also nochmals, das ist etwa vielleicht so wie 2 Briefmarken groß.
2 Briefmarken, ganz genau.
Da hängt eine Antenne dran und das ist alles.
Das ist alles.
Das ist natürlich nicht alles. Jan Beutel untertreibt maßlos. Was sonst noch alles hinter Permasens steckt und ein Besuch auf dem Dach des ETH-Hochhauses etwas später in dieser Sendung. Permasens ist eines von vielen MIX-Projekten. Machen wir drum nochmals einen Schritt zurück und blicken auf MIX als Ganzes, um herauszufinden, woher kommt und wohin will MIX. Lothar Thiele ist Vizedirektor von MIX. Wir treffen Lothar Thiele in seinem Büro an der ETH Zürich, wo er arbeitet als Professor für technische Informatik. MIX steht für mobile Informations- und Kommunikationssysteme. Das klingt ein wenig nach meinem Handy. Mein Handy ist auch ein mobiles Informations- und Kommunikationssystem. Die Frage darum an Lothar Thiele: hilft die Assoziation Handy zum Verständnis von MIX?
Ja, das mit dem Handy ist nicht so weit entfernt. Am Anfang war es sogar so, dass die ursprüngliche Idee damit was zu tun hat. Das Programm ist ja jetzt schon, läuft schon seit 8 Jahren. Und am Anfang war tatsächlich die Idee, sozusagen das Handy ein bisschen besser zu machen und es zu skalieren. Und der erste Punkt, den man sich hier gedacht hat, okay, wenn es jetzt viele Benutzer gibt und man möchte jetzt nicht unbedingt immer nur an Swisscom oder an Sunrise oder an Orange hängen, nicht, dass die Handys untereinander kommunizieren. Das heißt also, wenn ich telefoniere, geht es nicht über eine zentrale Mobilfunkstation, sondern das geht zu meinem Nachbarn und der leitet das Gespräch an den Nachbarn weiter und irgendwann ist das Gespräch bei dem, der es abnimmt. Das war sozusagen der erste Teil, und dieser Teil hat eine Menge auch der wissenschaftlichen Arbeiten beeinflusst und beeinflusst es immer noch, denn wenn man das alles jetzt ohne Zentrale macht, dann gibt es eine Menge Fragen, wie organisiert sich das Netz selbst, sodass tatsächlich beim Empfänger die Nachricht ankommt und man mit ihm telefonieren kann, wie laufen die Verbindungspfade, wie wird die Nachricht von einem zum nächsten weitergeleitet. Die Frage ist, um wie viel erhöht sich überhaupt der Datendurchsatz dadurch, dass man nicht mehr durch eine Zentrale geht. Das sind alles wichtige Fragen. Das ist der erste Teil, demzufolge ist es nicht so weit weg vom Handy. Dann aber hat sich eine Entwicklung gegeben, dass große Teile des gesamten Forschungsprogramms in Richtung auf diese Sensornetzwerke sich bewegt haben. indem es jetzt weniger darum geht, dass Personen oder Menschen miteinander reden, sondern dass man andere Arten von Informationen austauscht. Beispiele Sensoren, die findet man in Gebäuden, Temperatur, Feuchtigkeit, die findet man auch an Bauwerken, Stabilität von Bauwerken, schwingen sie nicht, sind die Brücken stabil. Und findet man auch im Bereich Umweltwissenschaften, das heißt also neuartige Arten von Messinstrumenten. Das heißt, das hat sich insgesamt bewegt von dem ursprünglichen eben Handy, mobil, jeder hat das in der Tasche, zu Informationstechnologie, die kleiner ist, leichter verborgen in unsere Umwelt eingebettet.
In den nationalen Forschungsschwerpunkt MIX haben Sie und habe ich, vertreten durch den Schweizerischen Nationalfonds, seit 2001 rund 70 Millionen Franken investiert. Entstanden ist ein dichtes Geflecht von Kooperationen unter Universitäten, ETHs, Fachhochschulen und der Industrie, auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Wie lässt sich so ein Riesengebilde lenken und managen?
Tatsächlich sind eben sehr viele Personen beteiligt. Es gibt etwa 40 Forschungsgruppen, die in MIX sind, und da sind etwa 80 Doktorierende dabei. Also es ist durchaus ein sehr großes Programm. Das Managen geht wie üblich auf verschiedensten Stufen. Das heißt also, natürlich gibt es auf der einen Seite irgendwelche Komitees, die sich jeden Monat oder alle zwei Wochen treffen per Telefonkonferenz und bereden, was nötig ist. Aber es gibt, glaube ich, doch zwei wesentliche Punkte, die dafür sorgen, dass das gut gemanagt wird. Der erste Punkt, es gibt neben dem Evaluationskomitee, was uns jedes Jahr begutachtet und schaut, ob wir auch ordentliche Arbeit leisten, ein uns zugewandtes Scientific Board, was uns ebenfalls immer wieder besucht. Da sind Wissenschaftler aus der ganzen Welt dabei, die sich anschauen, machen wir das gut und uns wirklich offen und ehrlich sagen, in welche Richtung es Probleme geben könnte und wo man sich weiterentwickeln könnte. Und diese Dinge werden dann, und das ist eben die Aufgabe des Managements, auch umgesetzt. Das heißt, Projekte werden neu fokussiert, es fallen immer wieder Projekte weg und es kommen neue Projekte dazu. Das heißt, es gibt ein aktives Management in dieser Richtung. Der andere Punkt, der wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, dass eben die Personen untereinander zusammenarbeiten, speziell eben, es gibt regelmäßig Workshops, es gibt Summer Schools, es gibt Konferenzen, zu denen man sich trifft, denen man sich austauscht und neue Kooperationen schließt. Und ich denke, das ist sowieso das Wichtigste, wenn die Leute sich verstehen und zusammenarbeiten, dann hat man eine Menge von Problemen weniger.
Aus diesem fächerübergreifenden Gespräch, das MIX-Vizedirektor Lothar Thiele hier erwähnt, daraus ist auch das Projekt Permasens entstanden. Bei Permasens arbeiten technische Informatiker zusammen mit Geowissenschaftlern. Der Informatiker Jan Beutel und sein Team entwickeln jene per Funk vernetzten Sensoren, die der Geograf Stefan Gruber mit Spezialgebiet Permafrost in den Alpen einsetzt.
Unser grundsätzliches Problem im Permafrost im Gebirge ist, dass wir nicht sehen, er ist tief im Berg versteckt, mehrere Meter tief. Das heißt, wir müssen Dinge entweder sehr langfristig oder sehr tief messen. Das ist schwierig, teuer, aufwendig im Hochgebirge. Und da sind wir an MIX herangetreten und haben uns erhofft, dass wir durch neue Technologien, die auf unsere Bedürfnisse angepasst sind, schneller, effizienter, sicherer und bessere Daten haben.
Und wie wurden bisher Ihre Erwartungen erfüllt?
Die Erwartungen sind mittlerweile erfüllt und haben sich, wie das üblich ist in so einem Projekt, haben sich eigentlich noch mehr Dinge gezeigt als das, was man anfänglich gehofft hat. Es hat sich ein sehr, sehr schönes Team eigentlich ergeben, über die Grenzen von unserer Thematik eigentlich heraus. Wir haben auch gesehen, dass diese drahtlosen Mess- und Kommunikationssysteme Möglichkeiten bieten, die weit über das rausgehen, was wir uns erhofft hatten. Wir sind in das hineingegangen mit, ja, wir wollen diese Technologie nutzen, um das, was wir bisher gemacht haben, besser und effizienter zu machen. Das war auch dann sehr, sehr schwierig, bis das geklappt hat, müssen wir wahrscheinlich alle zugeben, aber so ist es halt meistens. Jetzt sehen wir aber, dass eigentlich hinter dem Horizont von dem, was wir haben wollten, neue Möglichkeiten kommen. Jetzt sehen wir können mit dieser Technologie Dinge messen, die hätten wir vorher anders gar nicht messen können. Und das ist eigentlich wirklich das Schöne an diesem NCCR und an dieser Arbeit mit Computerwissenschaftlern und Geowissenschaftlern gleichzeitig. Und das hat sich erst eigentlich über diese 2-3 Jahre Zusammenarbeit ergeben, dass jetzt dieser Mehrwert entsteht, dass wir jetzt eigentlich neue Horizonte schon sehen.
Da machen Sie mich natürlich neugierig, da muss ich nachfragen, was sind das für Dinge, von denen Sie bisher nicht gewagt haben zu träumen, dass sie die messen können und die sie jetzt doch vielleicht plötzlich doch messen können?
Ich beschreibe Ihnen das am besten mal, indem ich ein paar Jahre zurückgehe und Ihnen sage, ja, was für Messungen haben wir denn vor MIX gemacht? Da hatten wir kleine Datenlogger, das sind kleine Computer, die Daten aufzeichnen. Das ist so groß wie eine Zigarre etwa aus Edelstahl. Da ist eine Batterie drin und ein Messfühler, den bohren wir dann 10 cm tief im Fels ein, verankern ihn da und verschwinden dann wieder von diesem Platz für ein Jahr. Wenn wir nach einem Jahr wiederkommen und dann schauen, ob das die Daten aufgezeichnet hat, alle Stunde oder so, dann ist das sehr oft zerstört, das hat eine leere Batterie. Und da haben wir uns erhofft, ja, wenn doch diese Dinge kommunizieren könnten, dann wissen wir, wann wir die Batterien wechseln müssen. Wir wissen, wann wir einen Service machen müssen. Das heißt, wir haben eigentlich viel effizienter, viel hochwertigere Daten. Das ist eigentlich so der Stand, mit dem sind wir ins MIX reingegangen. Was wir dann relativ schnell gesehen haben, auch wenn das halt noch nicht geklappt hat, das, was wir machen wollten, zuerst haben wir gesehen, hey, in dem Moment, wo all diese Sensoren drahtlos kommunizieren, müssen wir keine meterlangen Kabel verlegen. Das heißt, eines der größten Probleme Hochgebirge, nämlich Blitzschlag und entsprechend die Kriechströme im Boden, verschwindet für unsere Messsysteme oder wird viel, viel kleiner. Das ist wahrscheinlich der Nummer 1 Killer für viele von unseren Messanlagen. Das heißt, da wird es nicht nur einfacher für uns, sondern auch die Anlagen sind für sich sicherer im Betrieb. Das, was wir dann jetzt langsam sehen, ist, dass dadurch, dass wir natürlich ein Netzwerk haben, sind die Zeiten untereinander zwischen den Messungen besser kontrollierbar. Wir können auch unter Umständen Dinge zusammenmessen, die wir vorher nicht hätten zusammenmessen können. Wir können zum Beispiel Temperatur und Dilatation und Erschütterungen gleichzeitig messen. Und dadurch, dass wir jetzt zusammenarbeiten mit den Computerwissenschaftlern, können wir Messsysteme entwickeln, die speziell auf unsere Probleme zugeschnitten sind und kommunizieren.
Wie viele Sensoren sind da im Einsatz für Sie im Moment und wo?
Für die Bewegungsmessungen an Rissen haben wir 8 solche Geräte im Einsatz am Matterhorn. Wir haben weiterhin etwa 15 entwickelte Thermistorenstäbe im Einsatz. Die messen etwa 85 cm tief in den Fels hinein, in einem Bohrloch an 4 verschiedenen Tiefen, Temperatur und Leitfähigkeit.
Warum ist Permafrost interessant?
Permafrost ist deswegen interessant, weil er, salopp gesagt, eine Tendenz hat, sich schlecht zu verhalten. Wenn Sie davon ausgehen, dass wir mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit weiterhin starke Klimaveränderungen haben, es wird wärmer in Gebirgsregionen, dann sind vor allen Dingen die Stellen interessant, wo sich pro Veränderung in der Temperatur sehr, sehr schnell Dinge ändern. Und wenn Sie sich jetzt etwas vorstellen, wo die Stabilität zum Beispiel einer Felsflanke am Eisgehalt in Klüften hängt, dann können Sie sehr, sehr schnell, wenn Sie Temperatur über einen gewissen Schwellenwert erhöhen, dort etwas Drastisches ändern, was an anderen Stellen oder bei Temperaturen über 0 Grad, also ob Sie jetzt einen Nicht-Permafrost-Hang von plus 3 Grad auf plus 4 Grad ändern, hat einen viel geringeren Einfluss. Und deswegen ist eigentlich Permafrost interessant, weil er eine Tendenz hat, zu Überraschungen zu führen.
Stefan Gruber, der Permafrostforscher, erhält also seine Daten vom Berg von einem Netz von drahtlos verbundenen Sensoren. Jan Beutel, der technische Informatiker, hat mit seinem Team dieses Sensornetzwerk entwickelt. Er erklärt dessen Einzelteile in seinem Labor.
Also das ist so das Herzstück, was auf dem Berg läuft und was die Daten einsammelt. Das ist im Prinzip ein kleiner miniaturisierter PC hier.
Also es ist etwa, ja,
eine Schuhschachtel voll.
Etwa eine Schuhschachtel voll Elektronik und Kabel und LEDs, die blinken.
Ganz genau. Also es enthält einen Wireless LAN-Router für Langdistanzkommunikation, ein Handy-Modem, GSM-Modem als Backup-Kommunikation, einen kleinen Linux-Computer und so einen Sensorknoten, der die Daten einsammelt. Und die Sensorknoten selber, die sehen dann so aus. Und das sieht dann, innen drin ist eben dieser kleine briefmarkengroße Computer aufgebracht auf eine Platine hier, die einerseits eine Stromversorgung beinhaltet, also hier kommt die Batterie rein, und die ganzen Messfühler anschließt, ankoppelt.
Also das ist aus Metall und hat eine Batterie drin, und genau. Wie lange reicht die Batterie?
Also die Batterie soll mindestens 3 Jahre Betrieb gewährleisten. Das hängt ein bisschen davon ab, welchen Sensor wir anschließen und auch wie weit wir funken müssen. Wie
viel Moment. Eine Batterie für 3 Jahre, das glaube ich aber nicht.
Doch, das ist so, dass wir sehr spezialisierte Batterien verwenden, vor allem auch, weil wir bei kalten Temperaturen den Betrieb gewährleisten müssen. Diese Sensorknoten müssen bis minus 40 Grad operabel sein und da gibt es ganz spezielle Batterien. Das ist eine Lithium-Thionyl-Chlorid-Batterie.
Und diese Dinger, diese Mikrocomputer, die funktionieren auch noch bei minus 40 Grad?
Ja, also das ist auch so, dass wir hier in Zürich bei minus 40 Grad testen. Wir haben das Glück, dass einen Stock höher eine Temperature Cycling Chamber steht. Da werden typischerweise die Computerchips auf Zuverlässigkeit getestet. Wir haben das ein bisschen modifiziert. Wir machen dort nicht Hardware-Tests, sondern wir testen Software im Gefrierschrank.
Wie weit auseinander sind dann diese Sensoren? Sind das, weiß ich, einen halben Meter oder sind das 20 Meter, 100 also, Meter?
Das ist heute ausgedehnt über einen Bereich, ich nenne das immer so erweiterte Rufdistanz. Also wenn man sich stark anstrengt, dann wird man vielleicht von der Mitte zu jedem Punkt hin irgendwie schreien und rufen können. Und das sind ein paar hundert Meter. Das kommt sehr auf die Gegebenheiten drauf an. Am Matterhorn ist alles ein bisschen näher beieinander, am Jungfraujoch ist es weiter verteilt, weil wir an beiden Orten auch verschiedene wissenschaftliche, geowissenschaftliche Fragestellungen untersuchen. Wo wir jetzt hingehen, ist unser Testbett auf dem Dach. Das ist also im Prinzip eine genaue Replik derselben Technik, die wir auch auf dem Berg einsetzen, um eben genau beobachten zu können, was dort vor Ort, wo wir diese Messinstrumente einsetzen, eben vor sich geht.
Jetzt stehen wir hier auf dem Dach. Wo sind wir genau?
Wir sind auf dem Dach des ETZ-Gebäudes an der Gloriastraße in Zürich, im Zentrum der Stadt.
Gehen wir mal ein bisschen näher. Es erinnert mich so von fern ein bisschen an einen Handymasten, so was man da oben auf den Handy-Basisstationen sieht. Ein paar Antennen an einer vertikalen Stange anmontiert. Was genau ist das jetzt?
Das mit dem Handymasten, das stimmt auch so. Das ist im Prinzip von der grundlegenden Komponenten ganz ähnlich hier. Also wir haben eine Stromversorgung mittels Solarzelle und 12-Volt-Batterie, wie man sie in einem Campinganhänger auch finden würde. Dann haben wir die Basisstation mit einem kleinen Linux-Computer und einem Wireless LAN-Link hier auf das andere Ende vom Gebäude. Das ist im Prinzip Datenfeed, der uns es ermöglicht, vom Berg, zum Beispiel eben vom Hörnligrad am Matterhorn, zum nächsten Skilift eine Verbindung aufzustellen, wo es dann eine Glasfaserverbindung ins Tal gibt. Also was hier jetzt steht, ist einerseits unsere Testinstallation, das ist die Kiste auf der Rückseite, und auch Komponenten, die nächste Woche nach Zermatt aufs Matterhorn transferiert werden, die wir hier eine Zeit lang betreiben, bevor wir sie dann wirklich nach Zermatt transportieren und dort installieren.
Was montiert ihr denn jetzt, wenn Sie nächste Woche da hochgehen? Was ist quasi die nächste Ausbaustufe? Was wechselt ihr aus oder was bringt ihr hoch?
Also heute ist es so, dass wir auf dem Matterhorn die Datenverbindung mit einem GSM-Modem realisiert haben. Das hat aber verschiedene Defizite und das wird eben gegen ein Wireless LAN zum Skilift von den Zermatter Bergbahnen ausgetauscht und dann ist es auch so, dass momentan noch eine Prototyp-Basisstation oben auf dem Berg läuft und wir die gegen eben eine finale Version austauschen werden, die ja nicht mehr diesen Prototyp-Charakter hat.
Und dann hat es da auch noch so Sensoren, die ihr ausgelegt habt. Also das ist doch einer da, der...
Ja, hier, ja, genau.
Diese Zigarrenschachtel.
Also das ist so ein Sensorknoten, wie auch am Berg installiert wird. Der Sensorknoten steckt in einem sogenannten Protective Shoe. Dieses Gehäuse hier, dieses Stahlgehäuse, schützt den noch extra gegen Steinschlag und auch gegen Feuchtigkeit, Schneefall, Regen. Das ist so gebaut, dass man eben den Sensorknoten schnell ein- und ausbauen kann. Man kann das eben auch mit dicken Handschuhen mitten im Winter in einer steilen Felsflanke machen. Und da wird dann der Sensor vielleicht einen Meter oder einen halben Meter nebendran platziert und mit einem kurzen Kabel angesteckt.
Wo wären wir, wenn wir jetzt am Matterhorn wären? Wie sähe es hier aus? Wäre das eine vertikale Steilwand oder wo habt ihr die installiert?
Wir wären jetzt genau im unteren Bereich des Normalwegs auf das Matterhorn im Hörnligrad, circa 15 Minuten oberhalb der Hörnlihütte, sogenannten zweiten Couloir, genau dort, wo 2003 der Felssturz abgegangen ist und wo es eben Bedingungen hat, die es für unsere Partner in der Geografie eben interessant machen, ihre Forschung zu betreiben. Es ist auch eine Stelle, wo dadurch, dass wir auf dem Normalweg uns befinden, wo wir ja nach alpinen Maßstäben schon eine gewisse Infrastruktur vorfinden. Also es gibt dort einen Weg dorthin, es gibt auch einzelne Sicherungspunkte. Es ist aber schon sehr, sehr steil. Also es ist nicht ein Wanderweg, sondern eine alpine Kletterroute.
Gibt es auch, soll ich sagen, ganz andere Anwendungsfälle für solche Sensornetzwerke als Geodaten aus dem Matterhorn runterzuholen?
Sensornetzwerk ist ein relativ junger Begriff. Das Wort ist entstanden 97, 98, 99. Hauptsächlich amerikanische Forscher haben das zuerst benutzt und da war eben die Vision, dass man mit kleinen, batteriebetriebenen, autonomen Sensorknoten eben ganz verschiedene neue Anwendungsbereiche erschließen kann. Das war sehr getrieben am Anfang vom militärischen Szenarien, wo man sich vorgestellt hat, dass man mit einem unbemannten Flugzeug und einem Salzstreuer voll solcher kleiner Sensorknoten da hinter die feindlichen Linien fliegt und das alles ausstreut und die funktionieren dann alle zusammen und messen eben, wie viele Truppen von links nach rechts verschoben werden und melden das ins Headquarter zurück. Das war so einer der großen Killer-Apps am Anfang. Gewisse solche Szenarien wurden gebaut, meistens in Amerika. Es gibt dann eben diesen großen Bereich an Umweltbeobachtungen, also es geht von Glaziologie bis über Zebras in Afrika, die mit einem Halsband ausgestattet werden, bis zu Mars-Missionen, das Klima in Bäumen, in Redwood Trees in Kalifornien wurde da erforscht, Mikroklima, solche Sachen. Es gibt dann eine unheimliche große Zahl von urbanen Anwendungen, wo es im Prinzip auch geht, in der Gebäudetechnik, in der Stadtentwicklung, in der Mikroklima, Ozonüberwachung, intelligente Lichtschalter. Also da gibt es ja auch einen ganzen Haufen. Und Sensornetzwerke ist ein sehr spannendes Gebiet und ich glaube, es hat sehr viel Potenzial, gerade diese Zusammenarbeit mit diesen Environmental Scientists. Also ich fühle mich im Moment so, dass wir wirklich auf einer großen Entdeckungsreise sind, wo wir neuartige Instrumente, neuartige Methoden entwickeln, die dann eben der Wissenschaft von Stefan Gruber und anderen helfen wird, die ihnen neue Horizonte eröffnet. Also das ist natürlich aus der heutigen Perspektive, wo es unsere Ergebnisse noch unvollständig sind, schwierig genau abzuschätzen. Aber so ein bisschen fühlt man sich in einer Zeit, als es noch kein Mikroskop gab und dann plötzlich gab es ein Mikroskop und man konnte Zellen sehen. Und das ist schon so ähnlich, dass wir diese räumlich verteilt und zeitlich hoch aufgelöste Beobachtungen mit einfachen Mitteln machen können, eben nicht durch Fernerkundung mit Satelliten. Wir werden unseren Wissenschaftspartnern jeden Tag, jede Stunde, jede Minute neue Daten geben und die technischen Komponenten, also vor allem auch die Hardware, die wir im Moment entwickeln, sind nur ein kleiner Baustein auf einer viel größer angelegten Reise.
Die vom technischen Informatiker Jan Beutel angedeutete große Reise geht auch hin zu einem besseren Verständnis unseres Einflusses auf die Umwelt. Oder wie MIX-Vizedirektor Lothar Thiele es formuliert:
Wir ändern unsere Natur, unsere Umwelt und wir wissen nicht, was das für Konsequenzen hat. Und wir ändern sie ununterbrochen. Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage zu verstehen, was passiert da eigentlich, um zu sehen, wie sieht unsere Welt in 5 bis 10 Jahren aus, was sind die Konsequenzen. Und das betrifft jetzt nicht nur das Permafrost, sondern das betrifft auch Gletscher. Und was passiert mit dem Wasser, Reinheit von Wasser, wie ändert sich das, welche Prozesse laufen da ab? Diese Prozesse in der Umwelt sind extrem kompliziert. Wir brauchen neue Messinstrumente, um sie zu verstehen.
Bis zum Verständnis vieler Prozesse in der Natur ist es aber noch ein sehr weiter Weg. Und ob aus dem Verständnis dann Konsequenzen folgen, das steht sowieso auf einem ganz anderen Blatt. Aber MIX, einer von 20 schweizerischen nationalen Forschungsschwerpunkten NFS, MIX arbeitet immerhin schon mal an den Instrumenten, um das Material zu sammeln, auf dessen Grundlage dann rationale Entscheide möglich werden. Und das ist ja schon einiges. Das war Wissenschaft DRS2, heute von Patrick Tschudin. Die nächste Ausgabe in einer Woche porträtiert den NFS mit dem Titel Neuro, Plastizität und Reparatur des Nervensystems. Im Internet finden Sie uns unter wissenschaft.drs2.ch und natürlich gibt's dort uns auch als Podcast. Diese Sendung wiederholen wir morgen Sonntag um 19.30 Uhr im Anschluss an das Echo der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.